Guten schönen Tag, liebe Freunde und Freundinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Kinder von Mickys kleiner Storycast. Hier ist der Polizeioberwachtmeister von der Polizei und ich präsentiere Ihnen die heutige Spezialepisode von Mickys kleiner Storycast. Hier geht es heute um Verbrechen, die aufgeklärt wurden, aber vielleicht auch nicht, möchte ich jetzt nicht zu sehr vorwegnehmen. Ich möchte nur hiermit sagen, alles, was Sie jetzt nachher hören, das sind so Sachen, die sind passiert oder auch nicht. Aber bitte immer zur Polizei gehen, wenn ein Verbrechen passiert. Viel Spaß mit der Folge. Ja, und tschüss.
Und Erna P., die wohnt parterre. Und hinterm Vorhang steht ein Herr. Erna P., die wohnt parterre. Und hinterm Vorhang steht ein Herr. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Miggis kleiner Storycast, Folge Nummer 32. Die im Zeichen des True Crime steht, liebe Leute. Ja, ich habe mir gedacht, man hört in letzter Zeit so viel von True Crime Podcasts, ob es jetzt Zeit ist oder von, anderen. Ich kenne ehrlich gesagt nur den einen, aber man hört immer mal wieder von Leuten, dass es so True Crime Podcasts, die kann man wahrscheinlich dann eher so bei Ärzten und bei Reinigungsfirmen hören, aber uns sollte es heute um die True Crime Podcasts gehen. Und ich habe mir gedacht, Leute, ich erzähle ja auch immer Geschichten, warum erzähle ich nicht einfach mal True-Crime-Geschichten? Um einfach auch auf dieser Welle einfach mal mitzuschwimmen, damit wir mal einfach mal klargemacht haben, Leute, ich kann alles und dann braucht ihr eigentlich auch nichts mehr anderes hören als den Storycast, liebe Freunde. Bevor wir uns aber in die düstere Welt der bösen Verbrechen begeben, habe ich noch kurz ein, zwei organisatorische Sachen mit euch zu erledigen, wie es in einem Storycast so der Brauch ist, liebe Freunde. Zunächst habe ich mir gedacht, die nächste Folge 33, da 33 eine Schnapszahl ist, könnte man ja tatsächlich mal wieder für eine Fanfolge nutzen. Das heißt, ich werde jetzt dann irgendwann die nächste Zeit oder vielleicht dann auch schon, bevor ihr jetzt die Folge überhaupt hört, habt ihr da vielleicht schon einen entsprechenden Post gesehen. Da werde ich euch A, wieder nach Fragen fragen. Das macht mir wieder so Spaß. Oh, mal gucken, was da wieder bei rumkommt. Das ist das eine. Und ich will auch wieder eine Geschichte basierend auf euren Ideen erzählen. Also es wird wieder so ein komplettes, so ein komplettes Konglomerat an Fanschwarm. Input sein, denn jetzt muss ich nochmal gucken, ich habe das zwar glaube ich schon die vorletzte Folge geguckt, wann war denn die letzte Fanfolge, ja gut, Folge 20 war die große, gut im 10er-Takt, da schafft man das halt jetzt nicht immer, aber ich habe mir gedacht, heute mache ich das auch nicht, das wäre jetzt auch viel zu kurzfristig, weil heute habe ich Zeit zum Aufnehmen und die wollte ich nutzen, aber dann beim nächsten Mal, bitte, bitte, bitte fleißig Inhalte schicken und fragen. Sonst sitze ich dann einfach ohne da und ihr könnt mir einfach nur dabei zuhören, wie ich eine halbe Stunde bis Stunde einfach auf ein leeres Blatt Papier gucke und verzweifle innerlich. Also ich werde das nicht kommunizieren oder so. Und dann ich werde da innerlich ein bisschen dann an mir kaputt gehen. Genau, ja. Und dann wollte ich an der Stelle nochmal Grüße rausjagen. Einmal an den Samuel und an den Frank heißt er, glaube ich. Er soll es mir bitte nachsehen, wenn ich den Namen gerade nicht parat habe. Auf jeden Fall die beiden Jungs vom Feierabend-Gold-Podcast. Ich habe mir die letzte Folge, oder das ist, glaube ich, inzwischen jetzt schon die vorletzte Folge, die Nummer 5. Da reden die über Trash-TV. Ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich dafür mehr oder weniger interessiert. Ich interessiere mich jetzt dafür weniger, aber es macht eigentlich trotzdem immer Spaß, dazu zu hören. Von dem her nochmal eine klare Hörempfehlung für die Jungs. Und ganz zum Schluss kommt da in dieser Folge 5 tatsächlich mein Snippet, was sie da verarbeitet haben, wo ich denen über Kernfusionen, also denen ihre Frage über Kernfusionen beantworte. Ja, das passt jetzt eigentlich thematisch halt auch ganz gut, weil ich jetzt im Vorfeld ja auch die Frage, nächste Fragenfolge ja angekündigt habe. Von dem her habe ich gedacht, könnte ich an der Stelle nochmal Grüße rausjagen. Wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mitmachen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Natürlich wie auch alle anderen Hörer. Von dem her wäre das doch mal eine runde Sache. Finde ich generell immer gut, wenn man sich dann unter Podcasters so ein bisschen unterstützt, sich immer gegenseitig empfiehlt, gerade wenn man das selber auch viel konsumiert, dass man da immer mal wieder Empfehlungen kriegt, die mal so ein bisschen fernab von der großen Medienwelt ist. Denn mal ganz ehrlich, wer interessiert sich denn zum Beispiel für den Podcast von Thomas Gottschalk? Richtig, niemand. Nicht mal meine Oma oder auch meine Eltern nicht, denn die wissen nicht mal wirklich, was ein Podcast ist. Von dem her, ja, ist es schön, dass es da so viel Auswahl inzwischen gibt. Aber nun gut, des Vorgeplänkels. Liebe Freunde, wir begeben uns in die Abgründe der Verbrechen, die nicht erlaubt gewesen sind im Gesetzbuch. Dazu begleitet mich heute neben den obligatorischen Hilfsmitteln, Keyboard, Trommelchen und dem Jutesäckelein, auch noch ein Getränk. Und ich habe gedacht, heute, wenn du über solche krasse Verbrechen berichtest, kannst du nicht einfach nur einfach nur ein Wasser trinken. Das wäre zu langweilig. Deswegen begebe ich ein Verbrechen an meinem Kalorienhausspiegel. Das heißt, glaube ich, Kalorienhausspiegel ist ein total dummes Wort, das es nicht gibt. Ja, egal. Auf jeden Fall tue ich den Kalorien und den Funden in meinem Körper mit diesem nächsten Getränk jetzt nichts Gutes. Scheiß drauf. Oh, das hat nicht so toll geploppt, wie ich mir das jetzt gewünscht hätte. Aber es war immerhin ein Plopp, den ihr hoffentlich gehört habt. Ich trinke eine Braumeister-Limonade von der Firma Eichbaum. Es gibt natürlich viele andere leckere Braumeister-Limonaden von anderen Limonadenherstellern oder auch Brauereien. Die trinke ich jetzt aber gerade. Und ich finde die sehr gut, weil die so ein bisschen herb ist. Es war ein sehr weirdes Trinkgeräusch. Aber Leute, euch unterhält das. Euch unterhält das doch. Was ist denn heute schon wieder los mit mir? Mann, Mann, Mann. Die Verbrechen in meinem Kopf warten wohl nur darauf, dass ich mit der aktuellen Folge beginne. Deswegen spannen wir euch nicht weiter auf die Folter. Denn jetzt kommt eher der Jingle. Das war jetzt ein Kalter, das Keyboard hat sich jetzt zwischenzeitlich ausgeschaltet. Aber bin ich jetzt jemand, der einfach mittendrin einfach kurz ausmacht, eine Pause macht, um dann wieder reinzukommen, bis das Keyboard dann plötzlich geht? Nein, wir machen das alles live, die ganze langweilige Scheiße. Und jetzt habe ich auch das Richtige eingestellt. Also, nochmal von vorne, nochmal Jingle ab. Mickey's Crime. So, meine Freunde, bevor wir mit dem ersten Crime-Fall für heute anfangen, will ich euch nur kurz erzählen, wie ich da heute vorgehen möchte. Und zwar habe ich mir gedacht, ich erzähle euch drei relativ kurze Crime-Fälle und feuer da zwischenrein immer noch ein bisschen Atmosphäre und so weiter ab. Das mache ich unter anderem aus dem Hintergrund, falls mir das jetzt vor allem Spaß macht zu machen und falls euch das auch Spaß macht anzuhören, lasse ich mal in Aussicht gestellt, dass da vielleicht auch mal eine zweite oder dritte True-Crime-Folge kommt. Jetzt fangen wir aber erstmal mit der ersten an, vielleicht wird die schon so scheiße, dass ich es nach heute gleich wieder lasse und die Audiospur auflösche, auch wenn das wieder kein weiteres deutsches Wort ist. Was sagt mein Handy? Nix. Dann kann mich das jetzt auch mal am Arsch lecken. Also, liebe Freunde, auf in die Welt der Verbrechen.
Crime-Fall Nummer 1.
Ja, und der erste Crime-Fall, den ich heute für euch habe, ist ein sehr kurioser Crime-Fall. Und zwar Wer hat vielleicht schon mal von euch was gehört von Lieselotte Schraubenmann? Lieselotte Schraubenmann wurde vor, ja, vor einigen Jahren, das, ja, oder letzte Woche, kriege ich nicht mehr so hin, wurde sie tot. Was? Ah! Ja, genau, tot aufgefunden! So krass, dass mir meine Limoflasche umgeflogen ist. So eine Scheiße! Aber ja, passt insofern eigentlich ganz gut, da Lieselotte Schraubenmann mit einer Flasche umgebracht worden ist. Oder etwa nicht? Die Polizei rätselt noch bis heute. Ja, Fakt ist nämlich der, eines traurigen Morgens fand man sie tot. Was? Tot? Ja gut, das mache ich jetzt nicht bei jedem, weil wenn das Wort tot fällt, keine Sorge. Wurde sie tot aufgefunden und ihr Kopf war oben an der oberen Hirnhälfte, war es irgendwie zertrümmert. Man fand, sag ich jetzt mal, so Druckstellen, wie sie halt von einer Flasche hätten sein können. Aber das Komische war, es waren überhaupt gar keine Flaschen im Haus. Kuriosität Nummer 1. Kuriosität Nummer 2. Wer hätte ihr das denn antun sollen? Die Polizei, die örtliche Polizei, sie verdächtigte natürlich drei Leute. Der eine war Hans Mauerschreck, der andere war Siegbert Siegruhn und der dritte war der blöde Horst. Aber warum wurden diese drei denn verdächtigt? Denn sie waren weder mit Frau Schraubenmann liiert, wohnten zusammen, noch kamen sie überhaupt aus demselben Ort, denn die drei Typen waren über hunderte von Kilometern weit verstreut. Der dumme Heinz, der kam sogar aus einem ganz anderen Land. Und hier der eine, der zweite, wie hieß der jetzt nochmal? Keine Ahnung, der Mauerstein oder wie der hieß, der kam, der war nicht mal ein realer Mensch. Das war so ein bisschen so das Kuriose. Aber ja, wie auch immer. Die Polizei tappte trotzdem weiterhin im Dunkeln. Ich habe hier eine Originalaufnahme von der Pressekonferenz, die der Polizeioberwachtmeister Wacholdio gehalten hat.
Ja, willkommen zur Pressekonferenz. Hier mit mir, dem Polizeioberkommissar Wachmeister Wacholdio. Die Frau Schraubenmann, Lieselotte Schraubenmann, ist kaputt. Wir haben sie in ihrem Raum gefunden, wo sie gelebt hat. Und da hat sie was auch im Kopf gehabt, wo sie von dran kaputt gegangen ist. Schläge, wir vermuten, von der Flasche. Aber sicher kann man sich da nicht sein. Und ja, und wir verdächtigen da so drei Typen. Und jetzt ist sie da hinten. Sie können gleich ihre Fragen stellen.
Aber ich muss was wissen.
Nein, ich rede jetzt erstmal fertig, dann stellen Sie Ihre Fragen.
Darf ich nicht kurz was wissen?
Nein.
Oh.
Also, die drei Typen, der komische Heinz, der wohnt zwar weit weg, aber ich habe gesehen, der hat schon mal ein Bier getrunken. Ich mach ihn dort mal kurz vor. So, hat geschmeckt, glaube ich, das Bier. Und, dann gab's den Herrn Mauerschleim, hieß der, glaube ich. Aber der ist eigentlich aus einer Zeichentrickserie, den gibt's gar nicht. Aber der hat so einen Flaschenhals als Kopf. Deswegen verdächtigen wir auch den. Und den dritten, dann hab ich den Namen schon wieder vergessen. Aber der ist auch schon mal bei der Polizei gewesen. Also, drei handfeste Verdächtige, aber keiner hat Beweise dafür. Auch nicht die Polizei, von der ich jetzt bin. So, liebe Presse, jetzt bin ich bereit für Ihre Fragen.
Darf ich?
Ja.
Also, hier ist die Lüdenscheider Sonderpost. Ich würde gern wissen, haben Sie heute schon gefrühstückt?
Ja, ich habe heute ein Käsebrötchen und Ei gegessen.
Okay. Ja. Kann ich noch was fragen?
Ja, klar, ist ja sonst keiner da außer Ihnen.
Danke. Und zwar die Frau Lieselotte Schraubenmann. Ich wollte mal wissen, was hat die denn angehabt für Klamotten?
Oh, das weiß ich gar nicht. Das war, glaube ich, vom Calvin Klein, so ein Rock. Und da hat sie so Schuhe angehabt, aus Karton, glaube ich, war das. Oh, das ist das Bier hochgekommen, das tut mir aber leid. Und dann hat sie noch, so Chipstüten an den Händen gehabt.
Ist das nicht ein bisschen seltsam?
Ich finde nicht. Die jungen Dinger, die tragen heutzutage sowieso nur was zu wollen.
Naja, okay. Damit bin ich beendet. Danke.
Ja, dann ist die Pressekonferenz beendet.
Ja, sehr spukhafte und nebulöse Aussagen, die man hier von der Polizei hört. Sehr, sehr kurioser Fall von der Lieselotte Schraubenmann. Drei Verdächtige, von denen einer nicht mal existiert. Und dann eine Flasche, obwohl da überhaupt keine Flaschen im Haus sind. Ja, liebe Leute, und der Fall beschäftigt die Polizei bis heute. Leider ist nie wirklich rausgekommen, wer die gute Frau umgebracht hat. Von dem her, naja, aber so ist es nun mal. Wobei, ich habe hier noch einen zusätzlichen Inhalt für euch, und zwar ein Bekennerschreiben, was der Polizei zugespielt worden ist, und dessen Glaubhaftigkeit wird gerade just zu dieser Stunde geprüft. Ich lese euch das Bekennerschreiben mal kurz vor. Guten Tag, liebe Polizei. Ja, ich war es. Ich und ich allein. Diese scheiß Lieselotte Schraubenmann, die kann mich mal am Arsch lecken. Kann sie jetzt zwar nicht mehr, denn jetzt ist sie kaputt wie die Mauerstücke von der DDR. Ja, ich habe sie umgebracht, aber ihr werdet mich nie finden, denn ich bin ein versteckter Verbrecher und schon viele Jahre auf der Flucht. Aber komm, um es euch einfach zu machen, gebe ich euch ein Rätsel. Ich fahre schnell auf allen Vieren. Da kann ein Unglück schnell passieren. Ich arbeite bei der Deutschen Bahn und mein Name ist Boris Kahn. Bis bald, euer Verbrecher. Und dann ist da unten so eine Unterschrift, die kann man nicht lesen. Heißt, glaube ich, Blolis Plan oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, mysteriöser Fall. Ich hoffe, die Polizei deckt den bald auf. Nun ja, aber das war es jetzt erstmal nur mit unserem ersten Fall. Kommen wir nun zu... Crime-Fall Nummer 2. Ja, der zweite Crime-Fall ist tatsächlich an Kuriosität fast nicht mehr zu steigern. Liebe Leute, es handelt sich in dem Fall gar nicht wirklich um einen Mordfall, sondern es handelt sich vielmehr um eine Art ganz seltsamen Diebstahl, der aber durch seine Dreistigkeit und durch die Perfidität, mit der sie durchgezogen worden ist, ja, eigentlich zu keinem Vergleich zu irgendeinem anderen Raub oder derartigen anderen Verbrechen steht. Wovon spreche ich? Und zwar im Museum von Knallenhorst wurde vor einigen Monaten der schwarze Karton entwunden. Der schwarze Karton ist ein überliefertes Kunststückmerkmalsapparat und der wurde aus dem Museum da entwendet. Ja, und das Kuriose ist aber, der Wärter, der da während dieses Raubzugs Schicht hatte, war im selben Raum. Ich habe hier einmal die Tonspuraufnahme von ihm, die kurz seine Aussage der Polizei gegenüber belegt ist. Also, gerade einen Moment.
Ja, hallo. Ja, ich habe da Schicht gehabt, als der schwarze Karton entwendet worden ist. Ja, achso, ich möchte jetzt wissen, wie da der Tathergang war. Ja, das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich hatte Schicht gehabt und dann bin ich da rumgelaufen in dem Raum, wo das gewesen ist, mit meiner Taschenlampe und meiner Pistole, die ich niemals aus der Hand lasse. Ja, das war aber schon so ein komisches Ding. Und zwar, da hat dann einmal so ein Licht geflackert. Und da war das Licht kurz aus. Da habe ich gedacht, da setze ich mal hin. Erstmal mein Butterbrot. Ich habe mir so ein Butterbrot mitgebracht für die Pause. Aber wenn man nachts arbeitet, nachts muss man auch essen, wenn man tagsüber schläft. Das ist so mein Leben. Und der, dann ging das Licht wieder an und da war der Karton weg. Ja, wie konnte das denn passieren?
Ja, wie konnte das denn passieren? Das fragten nicht nur ihr euch, sondern das frag auch ich mich. Und das fragte sich auch die Polizei. Die hat da ein bisschen dann rumgesucht und rumermittelt und so weiter. Und kam da aber auf keinen grünen Nenner. Ja, wirkliche Verdächtige gab es keine. Denn wer sollte sich denn dann in der kurzen Zwischenzeit, wenn das Licht ausgewesen ist, so einfach schnell Zugang in so einen großen Museumskomplex verschafft haben und dann auch noch den schwarzen Karton zu entwenden, der ja auch nicht gerade klein ist, wie ihr alle wisst. Also von dem her, ja, komisch, ne? Aber ja, die Geschichte hört an dieser Stelle noch nicht auf. Und zwar, der Polizeioberwachtmeister hat dann plötzlich nach einigen Ermittlungen ein Schreiben veröffentlicht, in dem er gesagt hat, ihm ist aufgefallen, der Nachtwächter, der hat zwar gesagt, da wäre in dem Raum, wäre alles wie vorher gewesen, nur der schwarze Karton wäre weg gewesen. Er hat festgestellt, so ganz mit der Wahrheit hatte das der Wächter da aber gar nicht, oder? Vielleicht ist es ihm da auch nicht aufgefallen im Schnapsrausch, das weiß man natürlich nicht. Denn ihm ist aufgefallen, das Fenster, was gegenüber war, das war sperrangelweit auf, da hätte jeder reingucken können. B, der, diese Schatulle, die über dem Karton ist, wo man durchgucken kann, die Vitrine, das Wort habe ich gesucht, die war einfach umgeschmissen. Die hat irgendjemand umgeschmissen. Und der Alarm ging wohl auch los, das hat die Polizei auch gemerkt nach Ermittlungen. Hätten sie eigentlich auch informiert werden können, weil die werden ja dann auch alarmiert, wenn die, wenn der Alarm losgeht. Aber ja, das hat wohl der Nachtwächter hat das wohl nicht mitgekriegt. Fairerweise muss man aber auch sagen, er ist taub. Der ist schon fast 90. Von dem her eigentlich auch kein Wunder, dass da so ein Verbrechen überhaupt passieren konnte. Also beziehungsweise eigentlich ist es ein Wunder, dass ein Verbrechen noch nicht schon vorher passiert ist. Aber naja, wie ihr wisst, ist das halt manchmal so ein bisschen so eine Sache mit alten Menschen, ne? Naja, was ist denn da jetzt nur letzten Endes passiert? Und zwar haben wir für diesen True-Crime-Fall, der an Perfidition und Dreistigkeit ja nicht zu übertreffen ist, wir haben sogar einen Schuldigen, der in Knast auch gekommen ist, aber wie er diesen Plan durchgeführt hat, ist so kurios, aber hört euch da einfach die Zeugenaussage beim Gericht oder ich sag jetzt mal sein Bekenntnis von Gericht, was ich auch für euch extra aufgenommen habe. Hört euch das doch einfach mal an und dann wisst ihr Bescheid, warum derjenige Typ da so klauen konnte. und Spur ab.
Also, Sie geben zu, dass Sie die Sachen da, diesen schwarzen Karton, geklaut haben.
Ja.
Okay, dann jetzt bitte hier Ihr Geständnis. Herr?
Mein Name ist Patronenmensch. Patronenmensch Schneider. Ja, wie war das denn damals? Also ich bin von der Arbeit nach Haus gekommen. Ich arbeite da in der Schnitzkneipe und mache da immer die Schnitzel. Und dann bin ich heimgelaufen und dann laufe ich immer am Museum ran lang. Und ich hatte auch ein bisschen Bier getrunken, mach gar kein Geheimnis draus. Und dann habe ich geguckt, da war da das Fenster, war sperrangelweit offen. Habe ich gedacht, was soll das denn? Warum machen die denn vom Museum einfach das Fenster auf? Da bin ich einfach hochgeklettert, war das Licht aus. Und da hat der Nachtwächter da einfach rumgeschlafen. Da habe ich gedacht, das ist ja geil. In der Bierlaune, da ist ein schwarzer Karton. Und den nimmst du mit. Und da habe ich den eingepackt und mit nach Hause genommen. Und da habe ich geguckt, im Internet, da ist ja so eine Überlieferung. Oh. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich aber ein Verbrechen gemacht. Dann habe ich das in eine Tonne geschmissen und bin danach wieder zu den Schnitzeln gegangen.
Damit ist der Fall klar. Sie sind verhaftet.
Okay.
Ja. Und somit wurde dieser True Crime Fall auch erledigt. Fall Nummer 3. Und der letzte Fall für heute. Ja, es geht wieder um einen sehr dubiosen Mordfall. Einen Mordfall innerhalb einer Familie. Denn eine ganze Familie wurde umgebracht. Und zwar die Familie Dosenstein. Die Familie Dosenstein wurde, wie war das denn damals? Also, was heißt damals? Es ist schon sehr, sehr lange her. Es ist so lange her, dass sich die Polizei heute nicht mal mehr sicher ist, ob diese Geschichte überhaupt stimmt oder ob sie erfunden ist. Ich lache jetzt, liebe Leute, aber es ist so traurig, es ist so schlimm, es ist so kurios. Also der Fall, der ist heute die Krönung der Kuriositäten meiner Crime-Fälle. Die Familie Dosenstein, das muss sich so im, ja, so zum 8. Jahrhundert oder sowas abgespielt haben und es muss sich wohl damals irgendwie begeben haben, dass dass da irgendeiner dann an dem Haus vorbeigekommen ist bei den Dosensteins. Da gab es wohl immer irgendwie eine Suppe oder so. Und dann kam der dann ins Haus und hat dann plötzlich die ganzen Dosensteins tot auf dem Boden gefunden. Ja, man weiß nicht warum. Ich habe hier einmal, also natürlich habe ich von der Sache hier, habe ich natürlich keine Tonaufnahmen, denn im 8. Jahrhundert, wisst ihr selber, gab es noch gar keine Tonspuren, dass die Leute da überhaupt geradeaus laufen konnten, grenzt schon an ein Wunder. Und dass sie sich vermehren konnten, wobei gefickt wurde ja immer. Aber naja, das nur kurz am Rande. Aber es gibt hier einen mittelalterlichen Text, den ich euch vorlesen möchte. Für die Firma Dosenstein, sag ich schon, Familie Dosenstein. Also, von dem Zeugen, der sie gefunden hat, Hörzibert zu Knörzibert. Es fürchte der Dreien Stündlichkeit, als ich sie fand in aller Tödlichkeit. Die Dosensteins, sie künden her, sie waren des Lebens nimmermehr. Aus todgebrachten Knauserich lagten sie rum und waren nicht mehr. Und dies wäre schade, aber das war nun der Ernst der Lage. Aus fürchterlichem Todesgestein kam plötzlich die Polizei herein. Und die sagte, du bist schuld, er meinte mich. Ich war's aber nicht, Huld. Der Reim entflieht mir gerade aus dem Kopf und so verlor ich selbigen, ich armer Tropf, obwohl ich gar nicht schuldig war. Aber das war sonst keiner. So, also der wurde dann leider geköpft. Wie er dann noch zustande gebracht hatte, diese Zeilen zu schreiben, keine Ahnung. Man hat dann viele Jahre später entdeckt, dass die wohl irgendwie alle so eine komische Suppe gegessen haben, wo vorher irgendjemand reingeschissen hat und dann sind die angeblich daran gestorben. Angeblich ist bis heute nie aufgeklärt worden, warum diese Familie eigentlich gestorben ist, aber so eine ganze Familie ist einfach kaputt. Einfach kaputt. Eine ganze Familie. Leute, was ist denn da los bei denen im Kopf im Mittelalter in der Suppe drin? Ja, es gibt auch noch so einen Holzschnitt, aber den kann ich euch jetzt nicht zeigen. Ich kann es euch mal beschreiben. Also da sieht man so die Familie Dosenstein, alle um so einen großen Suppentopf drin. Und dann sitzt da der Teufel und macht da einen riesengroßen Haufen rein. Und der hat auch ein Messer in der Hand und sticht da auch auf dem Holzschnitt schon mal so das erste Blag ab von den Dosensteins. Ja, wurde wohl als Beweis fallen gelassen, damals von der Polizei. Aber einfach nur aus dem Grund, weil sie das selber alle besser nicht gewusst haben. Aber ja, noch ein kleiner historischer True-Crime-Fall zum Schluss für euch mitten ins Gehör. Und damit, liebe Freunde, war es das erstmal mit meiner Stand jetzt ersten, vielleicht aber nicht unbedingt letzten Folge. Niki True Crime. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Das Machen war okay. Ja, bitte dran denken, nächste Folge, wer da seine Hausaufgaben nicht macht in Form von Fragen oder auch Story-Inhalten und so weiter, wer da seine Hausaufgaben nicht macht, der kriegt auf den Popo gehauen und dann landet der vielleicht als True-Crime-Fall in meiner nächsten True-Crime-Folge. Leute, ich weiß es doch auch nicht besser. Ich würde mal behaupten, ich belasse es für heute mal sein. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, auf Wiedersehen!